Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Es hat wieder nicht geklappt. Parlamentspräsident John Bercow hat Nein gesagt zur zweiten Abstimmung über den Brexit-Deal.
In summary, today's motion is in substance the same as Saturday's motion and the House has decided the matter. Today's circumstances are in substance the same as Saturday's circumstances.
Also das, worüber abgestimmt werden sollte, sei im Kern dasselbe wie am Samstag, sagt Bercow. Verstößt deshalb gegen die Regeln des Parlaments und deshalb heute eben keine neue Abstimmung über den Brexit-Deal. Oh Mann, was für ein Ritt, oder? Wahnsinn! Und es wird noch so weitergehen. Diese Woche wird wohl wirklich die entscheidende werden beim Brexit. Ich weiß, das haben wir schon oft gesagt, aber diese Woche soll es wirklich so sein. Wir sprechen im frischen Podcast vom Update am 21. Oktober mit unserer Korrespondentin in London, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Außerdem geht es um euren und ja auch um meinen Präsentismus. Präsentismus? Das ist, wenn wir arbeiten gehen oder zur Uni oder zur Ausbildung, obwohl wir krank sind und besser im Bett bleiben würden. Kostet den Arbeitgeber wahrscheinlich mehr, als wenn wir zu Hause bleiben würden, weil wenn wir krank sind, dann können wir ja andere anstecken. Ne? Warum machen wir das trotzdem? Ich habe mit der Philosophin Rita Molzberger darüber gesprochen.
Das wäre schön, wenn wir das so auseinanderhalten könnten und sagen könnten, na, ich bin so pflichtbewusst den anderen gegenüber, deswegen bleibe ich zu Hause. Aber letztlich ist es, wenn ich mich pflege, natürlich auch ein Dienst am anderen, dem ich meine Schnoddernase sozusagen erspare.
Ihr bekommt heute keinen medizinischen dafür, aber einen philosophischen Rat von uns, wann ihr bei Krankheit besser zu Hause bleiben solltet. In diesem Sinne, gute Besserung und ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Der Plan beim Brexit ist ja, dass nichts nach Plan verläuft. Ne? Habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Der Deal, den Boris Johnson mit der EU ausgehandelt hat, ist ja nicht durchs britische Parlament gekommen am Samstag, wegen eines Antrags erst das Brexit-Gesetz zu verabschieden. Heute wollte Johnson die ganze Chose dann nochmal abstimmen lassen und es hat wieder nicht geklappt. Heute Nachmittag hat der Parlamentssprecher Bercow entschieden, es gibt keine weitere Abstimmung. So, und da wollen wir jetzt gerne mehr zu wissen von unserer Korrespondentin in London, Christine Heuer. Christine, warum ist denn jetzt diese Abstimmung abgesagt worden?
Schuld ist mal wieder Erskine May, dem Autor eines Handbuchs zum britischen Parlamentarismus aus dem Jahr 1604. Es gibt ja in Großbritannien keine geschriebene Verfassung, deshalb greift John Bercow eben auf solche Regeln, die dann zum Teil doch recht alt sind, zurück. Er hat das schon mal gemacht bei Theresa May. Im Handbuch von Erskine May steht, es darf ein Antrag ohne substanzielle Veränderung nicht zweimal hintereinander ins Parlament eingebracht werden. Das ist laut Bercow in diesem Fall von Boris Johnson jetzt wieder der Fall. Der Antrag, den er am Samstag eingebracht hat, unterscheidet sich substanziell nicht von dem, den der Premierminister heute eingebracht hat. Deshalb untersagt John Bercow die Abstimmung.
Okay, haben wir das schon mal geklärt? Gucken wir weiter. Eigentlich ist diese Woche ja eine entscheidende Woche, denn jetzt muss ja vor allen Dingen erstmal ein Brexit-Gesetz her, das vom Parlament abgesegnet werden muss. Würde Johnson denn dafür eine Mehrheit zusammenbekommen?
Er hatte ja eine Mehrheit für seinen Austrittsvertrag ganz offensichtlich am Samstag, wenn auch knapp. Da war immer die Rede von 10 Stimmen, mehr plus minus 5. Das hätte gereicht. Insofern ist es möglich, dass er das Gesetzespaket zum Vertrag, also diesen Brexit, das Brexit-Gesetz, morgen tatsächlich durchkriegt. Er hat Leute gewonnen von den Spartanern, also von diesen Hardline-Brexiteers, die gesagt haben, na gut, also besser dieser Brexit als gar keiner. Wir sagen ja. Er hat Tory-Rebellen gewonnen, die eigentlich für einen weichen Brexit sind, die er aus der Fraktion rausgeschmissen hatte. Und er hat, und das war entscheidend, offenbar genug Labour-Überläufer gewonnen. Da ist die Rede von 9 bis 11 Abgeordneten. Allerdings, es wird trotzdem auch morgen äußerst knapp. Er muss befürchten, dass ihm auch wieder Abgeordnete von der Fahne gegangen sind seit Samstag. Das ist ja möglich. Bei solchen Geschichten muss man ja immer so ein politisches Momentum nutzen. Und das kann sein, dass das verpufft ist mit der Sitzung am sogenannten Super Saturday.
Dann wissen wir dann morgen hoffentlich spätestens mehr. Ich würde gerne noch mal mit dir gucken auf das, was Johnson am Wochenende gemacht hat. Da hat er ja dann doch noch eine Verlängerung dieser Austrittsfrist beantragt. Den entsprechenden Brief aber nicht unterschrieben. Und der schottische Gerichtshof wollte ja prüfen, ob das damit überhaupt den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Gibt es da eigentlich schon ein Ergebnis?
Nein, gibt kein Ergebnis. Das Gericht hat sich heute vertagt. Es hat sich damit beschäftigt, aber es möchte jetzt erst einmal abwarten, wie dieser ganze Brexit-Prozess im Parlament weitergeht. Lord Panic, das ist hier ein berühmter Mann und sehr beliebt bei der Opposition, ein Anwalt, der nämlich das Parlament vor dem Supreme Court vertreten hat, als es um die Zwangsbeurlaubung des Parlaments ging. Der hat ihn heute in einem Interview schon mal so gut wie freigesprochen. Lord Panic sagt, der Premierminister steht in diesem Fall auf der richtigen Seite des Gesetzes. Das Unterhaus habe ihn zwar zwingen können, eine Verlängerung bei der EU zu beantragen, das hat er dann ja auch getan, aber es habe ihn nicht zwingen können, seine Meinung zu ändern oder aufzugeben. Insofern sieht das an der juristischen Front gar nicht so schlecht aus für den Premierminister.
Bei den Buchmachern in Großbritannien heißt es, die Mehrheit setzt darauf, dass der Brexit verschoben wird. Wie wahrscheinlich ist das denn? Kann man da was drauf geben?
Naja, es sieht im Moment tatsächlich leider so aus. Wenn Regierung und Parlament sich nicht rasch einigen können, dann geht es ja gar nicht anders. Dann kann Großbritannien keinen Vollzug an die EU melden. Und dann kommt hier im Land eigentlich auch nichts anderes mehr in Frage als Neuwahlen. Und auch dafür bräuchte man jedenfalls mehr Zeit als bis zum 31. Oktober. Das heißt, aus all diesen Gründen liefe ein Scheitern von Regierung und Parlament diese Woche in London auf eine weitere, dann eben auch wahrscheinlich auf eine längere Verschiebung hinaus.
Das britische Parlament hat auch heute nicht über den Brexit-Deal abgestimmt. Aktuelle Infos von unserer London-Korrespondentin Christine Heuer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Brexit ist ja für uns schon anstrengend und nervt, ne? Wie muss das erst sein, wenn man einen britischen Pass hat, also original British ist? So wie Emma McNutt, die ist 26 Jahre alt, gebürtige Britin, lebt in Deutschland, seitdem sie 3 Jahre alt ist, arbeitet auch hier und sie hat die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Nicht nur, aber auch wegen des Brexits. Herzlich willkommen nochmal, Emma.
Hallo, danke.
Emma, auf einer Skala von 1 für ist mir egal bis 10 für nervt mich total. Kannst du diese Diskussion um den Brexit eigentlich noch hören?
Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, ja, 15, 20. Also ich bin wirklich mega genervt und auch irgendwie schockiert, dass sowas sein kann bei einem Land wie Großbritannien, das ja jetzt eigentlich nicht irgendwie eine junge Demokratie oder so ist.
Nee, im Gegenteil, das ist es überhaupt nicht. Seit heute Nachmittag ist ja klar, das britische Parlament wird eben wieder nicht über diesen Brexit-Deal abstimmen. Wie findest du das? Wie hast du das so aufgenommen, wahrgenommen?
Ja, langsam überrascht mich halt auch nicht mehr viel. Aber natürlich bin ich mal wieder frustriert. Ich fand es übrigens auch spannend, als ich dann irgendwie recherchieren wollte, wie ist es denn jetzt ausgegangen? Mhm. Halt, ne, irgendwie in der Suchmaschine eingegeben, Brexit-Entscheidung. Aber bis man dann mal einen aktuellen Artikel mit wirklich den aktuellen Geschehnissen findet, naja, muss man halt erstmal ein bisschen suchen.
Ist gar nicht so einfach, weil eben davor schon die ganze Zeit ja immer irgendwas passiert ist.
Ja, genau. Mhm. Alle 3 Stunden kommt irgendwas Neues, die neue Entscheidung. Aber es ist ja irgendwie, passiert ja auch doch nichts.
Also du lebst hier, Emma, seitdem du 3 bist, schon sehr, 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 sehr lange. Deine Familie dementsprechend ist auch hier, deine Mutter, dein Vater, die leben hier. Ja. Deine Mutter aktuell gerade mal kurzfristig abgewandert nach Großbritannien, aber an sich seid ihr in Deutschland. Wie viel Raum nimmt dieses Thema Brexit eigentlich bei euch in der Familie ein?
Also bei meiner Mutter und mir ist es natürlich aufgrund der aktuellen Situation präsent, weil sie halt gerade in Großbritannien ist.
Warum ist sie da eigentlich?
Wegen meines Großvaters. Dem geht es gerade nicht so gut, dem muss sie pflegen. Und genau, bei meiner Mutter und mir ist es schon Thema, bei meinem Vater und mir so aus politischer Sicht, weil wir viel über Politik sprechen. Also es ist erst so in den letzten paar Wochen, Monaten wirklich präsent bei uns in der Familie, weil jetzt wirklich man denkt, okay, jetzt ist echt mal Zeit, dass Klarheit herrscht. Es sind 3 Jahre, über 3 Jahre. Und wir müssen ja auch irgendwie planen können. So. Aber können wir halt nicht.
Welche Haltung hat denn zum Beispiel deine Mutter zu dem Thema? Oder wie sprecht ihr darüber?
Also mit meiner Mutter sprechen wir meistens wirklich darüber so aus praktischer Sicht so. Also ich habe einen Hund, meine Mutter passt öfter auf den auf und nimmt den halt öfter mal mit nach England. Und dann muss man natürlich wissen, wie sind eigentlich die Ein- und Ausreisebestimmungen. Ist jetzt gerade auch ein Riesenproblem, weil am 31.10. der Brexit sein soll. Wenn es ein No-Deal-Brexit ist, wird es kompliziert. Und mit meinem Vater hingegen ist es, wie gesagt, eher so auf politischer Ebene, wo wir dann auch anfangen zu diskutieren.
Mhm. Aber generell seid ihr euch einig in der Familie, dass es euch lieber wäre, dass Großbritannien in der EU bleibt? Weil das hört man ja auch immer wieder, dass durchaus auch mal so ein Riss durch die Familien geht, dass es eben die eine Seite gibt, die sagt, nee, raus aus der EU, und die andere sagt, nee, in der EU bleiben. Oder seid ihr euch da einig?
Also innerhalb der Familie, so meine Eltern und mein Bruder, sind wir uns einig. Mein Großvater hingegen, das war der erste EU-Gegner quasi, der mir begegnet ist. Also der fand das schon immer blöd, dass Großbritannien in der EU ist. Das hat mich dann damals auch ziemlich überrascht.
Du hast das, glaube ich, gerade übrigens mit deinem Hund erzählt, weil es tatsächlich nicht ganz klar ist, wenn deine Mutter zurückkommt, ob der Hund dann auch mit zurück kann nach Deutschland, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen deine Sorge gerade, oder?
Ja, das ist eine ziemlich große Sorge. Also wenn am 31.10. Großbritannien ohne Deal aus der EU austritt, dann gibt es ganz andere Regelungen, was irgendwie die Ein- und Ausfuhr von Tieren oder Hunden in die EU betrifft. Und weil das aber dann so kurzfristig offenbar entschieden wird, können wir gar nichts machen. Das heißt, wenn meine Mutter nach dem 31.10. zurückkommt, wird sie wahrscheinlich nicht die Bedingungen erfüllen können, Hund braucht.
Ja, das sind dann so diese ganz praktischen Dinge, über die man dann mal nachdenken muss, die du eben schon mal angesprochen hast. Okay, ich würde gerne noch mal was wissen zu deiner Staatsbürgerschaft, zur deutschen. Die hast du Ende 2018 beantragt und du bekommst jetzt am 31.10. diese eine Urkunde, ne? Staatsbürgerschaftsurkunde ist das, genau. Warum hast du das gemacht? Also war der Brexit auch ein Punkt, der dich dazu bewegt hat?
Auf jeden Fall. Also ich habe schon vor dem Brexit darüber nachgedacht, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, wollte aber auf keinen Fall dafür die britische abgeben. Mhm. Und habe mich aber damals dadurch, dass sich irgendwie an meinen Rechten gar nicht so viel verändert hat, dadurch, dass ich nur die britische Staatsbürgerschaft habe, abgesehen davon, dass ich nicht wählen kann und keinen Personalausweis habe, aus dem Grund habe ich mich dann doch nie so wirklich näher damit befasst. Aber als dann die Entscheidung kam, Großbritannien verlässt die EU, bin ich dann doch direkt zum Bürgeramt gerannt und habe mir dieses Formular abgeholt und mich halt erkundigt, wie ist es, muss ich die britische Staatsbürgerschaft abgeben, wenn ich die deutsche annehme. So, und,
aber musst du nicht, ne? Du kannst beide haben.
Ich kann die behalten, solange Großbritannien noch in der EU ist.
Okay, dann gucken wir mal, wie lange das noch der Fall sein wird. Also deine sowohl britische als auch deutsche Staatsbürgerschaft sind erstmal gesichert. Danke, dass du uns ein bisschen davon erzählt hast, dass auch dich diese Diskussionen als Original-Britin ganz schön an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt, zumindest manchmal. Emma McNutt zu Besuch in Deutschlandfunk Nova im Update. Danke, Emma.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, es fühlt sich wirklich so an, als wären alle krank im Moment, nicht nur ich. Alle anderen auch, also fast jeder hustet, keucht, rotzt irgendwie rum. Auch der Marco Reus von Borussia Dortmund, der schießt seine Mannschaft am Wochenende zum Sieg, obwohl er einen grippalen Infekt hat. Na sowas. Das haben die Dortmunder nach dem Spiel ganz stolz verkündet. Und die Fans fanden das nicht so dolle. Also die Reaktionen auf Twitter waren unter anderem krank auf dem Platz. Was ist denn das für eine Vorbildfunktion? Andere anstecken, Herzrhythmusstörungen riskieren, überhaupt keine gute Idee. Ja, man kann diese Frage, darf ich zur Arbeit kommen, wenn ich krank bin, jedes Jahr neu durchdiskutieren. Und weil es so schön ist, machen wir das jetzt auch mit der Philosophin Rita Molzberger. Rita, was treibt uns denn an, wenn wir, obwohl wir total erkältet sind, trotzdem noch zur Arbeit gehen? Warum machen wir das?
Ja, wir leben halt in wirkmächtigen kulturellen Grundbildern und versuchen auch immer, denen zu entsprechen. Wir sollen denen entsprechen, wir wollen es aber auch. Man spricht davon im Dispositiv. Und wir agieren und reagieren also auf das, was gerade en vogue ist. Und wenn das eben die leistungsstarke, fitte, selbstbestimmte Frau ist, dann versuchen wir die auch zu sein, weil wir eben nach Anerkennung suchen. Und damit kann es zusammenhängen, dass wir eben auch krank zur Arbeit gehen.
Oder wie im Fall Marco Reus, dann ist es eben der leistungsfähige, fitte Mann, der dann eben irgendwie auch noch ein Tor schießt für seinen Verein.
Ja. Ne?
Das heißt, wir sind so ein bisschen getrieben auch einfach von den gesellschaftlichen Normen, die es für sowas im Moment ja aktuell zu geben scheint.
Ja, die gesellschaftlichen Normen einerseits und unser Selbstsein andererseits, das kann man ja häufig gar nicht so auseinander dividieren. Das geht ineinander, wie wir uns selbst verstehen und was Gesellschaft ist. Wir sind da Teil von Gesellschaft, die ist ja nicht das radikal andere, das vor der Haustür bleibt. Und wir vergessen eben häufig, dass die Pflichten gegen uns selbst, Kant spricht davon, eine Pflicht gegen sich selbst kann man haben, letztlich auch häufig sozusagen Tugenden im Umgang mit anderen sind. Also es geht um beides gleichzeitig, um mein Selbstsein und um die anderen. Und jetzt am Beispiel Krankheit, ganz klar, die Gefahr der Ansteckung, die eben andere auch betreffen würde, übersehen wir und hangeln uns so durch und denken, naja, ich schaffe es noch, haben dabei die anderen aber weniger im Blick.
Ha, okay, das, ich habe jetzt vielleicht sogar anders gedacht. Ich dachte, was steht im Mittelpunkt, ne? Dass ich mich um mich selbst kümmere, wenn ich krank bin und dann einfach sage, okay, ich bleibe zu Hause, kuriere das aus. Oder ist es auch etwas, was weitergeht, dass man eben an die anderen denkt unter dem Vorsatz oder unter dem Motto, ich möchte die nicht anstecken?
Das wäre schön, wenn wir das so auseinanderhalten könnten und sagen könnten, na, ich bin so pflichtbewusst den anderen gegenüber, deswegen bleibe ich zu Hause. Aber ich glaube wirklich, dass beides ineinander geht. Hier bin ich, da sind die anderen. Ich versuche das zu trennen, aber letztlich ist es, wenn ich mich pflege, natürlich auch ein Dienst am anderen, dem ich meine Schnoddernase sozusagen erspare. Und wir vergessen auch häufig, dass wir diese kulturellen Grundbilder von der fitten, starken Frau vielleicht zementieren und damit anderen die Möglichkeit nehmen, krank zu Hause zu bleiben, weil die sich denken, na, die Kollegin kommt hier auch mit dem Kopf unterm Arm, dann muss ich das vielleicht auch leisten.
Aber warum fällt uns das so schwer, da eine Grenze zu ziehen zwischen diesem Pflichtbewusstsein und das, was von uns erwartet wird? Warum fällt es uns so schwer zu sagen, ist mir egal, ich bin krank, ich bleib zu Hause?
Ja, ich denke, es liegt daran, dass wir einerseits eben um Anerkennung bemüht sind in allem, was wir tun und eben auch zeigen wollen, dass wir noch können, selbst wenn wir eingeschränkt sind. Und es kommt ja hinzu, es ist so schwer, das zu sagen, ab wann bin ich krank genug? Ich muss ja dann eine Einschätzung von mir selbst vollziehen. Und häufig sind wir gar nicht so selbstaufmerksam im Alltag, sondern versuchen einfach nur alles irgendwie hinzukriegen und wissen gar nicht genau, bin ich jetzt schon zu krank oder läuft jetzt nur die Nase? Da kümmern wir uns ein Stück weit auch zu wenig um unsere Selbstsorge, um das einschätzen zu können.
Bei einer Ärztin oder bei einem Arzt kann man zum Schluss immer nach so einem medizinischen Rat fragen. Ne? Bitte, lieber Doktor, sag uns mal, wann ich zu Hause bleiben soll, wenn ich erkältet bin. Was ist denn dein philosophischer Rat, mal aus der Warte betrachtet? Ab wann sollte man dann zu Hause bleiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Letztlich hängt es mit der Einschätzungsproblematik zusammen, aber die hat ja wiederum Horizonte, nämlich eben die Sorge um sich und die Sorge um die anderen. Und ich würde dazu raten, eben beides auch wirklich zu bedenken. Geht es hier um mich, geht es um die anderen und wie fällt das ineinander? Und auch der Grad der Leidenschaft der Arbeit gegenüber ist ja ein wichtiger Faktor. Unter anderen Bedingungen würden wir vielleicht gar nicht fragen, darf ich krank zur Arbeit, sondern muss ich krank zur Arbeit und wären vielleicht eher geneigt, zu Hause zu bleiben.
Ja, und da könnt ihr jetzt gerne auch noch mal den Rest des Abends drüber nachdenken. Ich tue es vielleicht auch. Ich bin ja die ganze letzte Woche hier krank aufgelaufen. Aber ich habe noch keinen anderen hier bei uns aus dem Team wegen mir irgendwie husten oder rumschnupfen hören. Offenbar haben die alle ein besseres Immunsystem als ich. Also, wann dürfen wir krank zur Arbeit kommen? Ich habe drüber gesprochen mit der Philosophin Rita Molzberger für Deutschlandfunk Nova, das Update.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Klar, das kann man lächerlich finden, man kann auch drüber lachen. Ein Präsident, der oben ohne reitet oder oben ohne Fische fängt, Eishockey spielt, Pilze sammelt, sich beim Judo filmen lässt. Diese inszenierten Fotos sollen offenbar symbolisieren, dass da ein Mann unterwegs ist, der alles im Griff hat und der stark ist. Und dieser Mann ist Wladimir Putin. Auch in Syrien mischt Wladimir Putin und die russische Regierung ja schon seit vielen Jahren mit. Er unterstützt Präsident Assad und während die USA sich eben langsam aus Syrien zurückzieht, bleibt Russland da, auch als Vermittler.
Wir bauen bilaterale Beziehungen auf und keine Bündnisse im Kampf gegen irgendjemanden.
Putin über seine Außenpolitik, so sieht er das selbst, was seine Ziele angeht und was diese Ziele wirklich sind. Ich habe drüber gesprochen mit Thomas Jäger, der lehrt an der Uni Köln zu internationaler Politik und Außenpolitik. Herr Jäger, Ihr Schwerpunktgebiet ist die Außenpolitik. Finden Sie das, was Putin da macht, finden Sie, dass er das sehr clever anstellt im Moment?
Na, er boxt jedenfalls über seiner Gewichtsklasse, wenn man das mit einem Bild gebrauchen kann. Denn Russland ist zwar das größte Land der Erde, aber Wladimir Putin hat eine schwächelnde Wirtschaft. Der Rubel ist keine starke Währung. Die Bevölkerung geht zurück. Und das Einzige, was ihm als Machtressource bleibt, ist das Militär und eben der Wille, dieses Militär auch einzusetzen. Und das tut er momentan äußerst geschickt, bringt sich in den wichtigen Konflikten immer wieder ein. Und wie in Syrien etwa, ist er am Ende derjenige, der die Strippen zieht.
Militäreinsätze sind teuer, sind immer teuer. Sie sagen gerade selbst, der russischen Wirtschaft geht es im Moment gar nicht so besonders gut. Wie wird das denn innerhalb der Bevölkerung eigentlich gesehen? Sind die begeistert davon, dass Russland sich da zum Beispiel in Syrien so engagiert?
Nein, Gesellschaften sind selten begeistert davon, wenn die Soldaten aus dem eigenen Land irgendwo anders eingesetzt werden. Und sie sind auch nicht begeistert davon, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, keine Lohnzuwächse sind, Waren schwieriger zu bekommen sind, wobei das in Russland, in Moskau anders ist als auf dem Land. Aber das, was eben Wladimir Putin gelungen ist über die vielen Jahre, ist doch, einen erheblichen Teil der Gesellschaft ideologisch so mitzunehmen, dass sie die Stärke des Russentums, die Stärke Russlands als einen wichtigen Antrieb sehen, diesen Präsidenten zu unterstützen. Und das ist ja auch genau, was er macht. Er stellt sich als derjenige dar, der eben allen Russen überall Sicherheit verspricht und der darüber hinaus das Gewicht Russlands, das ja in den Jelzin-Jahren sozusagen unter die Räder gekommen ist, wo ein alkoholkranker Präsident quasi als Abbild dieses maroden Prozesses galt, dass er das Gewicht Russlands wieder in den internationalen Konflikten zum Vorschein bringt.
In der Regel engagieren sich die meisten anderen Länder für Krisen, weil sie sich danach etwas versprechen. Was möchte Russland denn eigentlich mit seinem Einsatz für Syrien erreichen?
Na, in Syrien ist es erstmal so, dass es dem russischen Präsidenten, und das klingt jetzt sehr abstrakt, um ein Prinzip ging. Nämlich um das Prinzip, dass ein gewählter Präsident, und sei es ein menschenschlechter, ein gewählter Präsident ist. Und da unterscheidet sich die russische Auffassung völlig von der amerikanischen, der europäischen und so weiter. Und diesem Prinzip, dass nämlich die Legitimität der politischen Ordnung unter Assad wiederhergestellt werden muss, diesem Prinzip hat er hier Geltung verschafft. Und das natürlich aus Eigeninteresse. Denn die ganzen bunten Revolutionen von Georgien bis zur Ukraine, die Russland erlebt hat, die sah es ja immer doch als Ausschluss der Politik der USA und insbesondere der CIA. Die steckten in russischer Sicht und Meinungsbildung eben hinter diesen Revolutionen und hinter den Aufständen. Und das möchte die russische Führung auf jeden Fall für das eigene Land vermeiden. Keine bunte Revolution in Moskau. Das ist das alleroberste Ziel. Und wenn man dem Prinzip von Legitimität eben auf die Art und Weise, wie das in Syrien geschehen ist, zum Durchbruch hilft, dann stärkt das auch die eigene Machtposition.
Morgen wird sich Putin ja mit Erdogan treffen. Die russische Regierung soll ja ein großes Interesse daran haben, dass es eben ein gutes Verhältnis gibt zur Türkei. Was ist denn da eigentlich so wichtig, dass dieses Verhältnis gut ist aus russischer Sicht?
Da muss man auf die Landkarte schauen und sehen, welche Lage die Türkei hat. Die Türkei hat eine ausgesprochen wichtige geostrategische Lage zwischen Europa und Asien. Und die Türkei ist ein wichtiger NATO-Staat, die zweitstärksten Streitkräfte innerhalb der NATO. Und für die Europäer war das geostrategisch auch im Ost-West-Konflikt immer wichtig, die Türkei auf der eigenen Seite zu haben. Und da Russland die europäische Integration und auch die Verbindung der Europäer mit den Amerikanern gern schwächt, wäre es natürlich das Schönste, wenn man die Türkei viel näher an Russland heranzieht. Und diese Lage, die jetzt entstanden ist, möchte Präsident Putin nutzen. Es gibt erhebliche Differenzen zwischen den USA und der Türkei und noch tiefgreifender zwischen den Europäern und der Türkei. Als jetzt die Türkei nach Syrien einmarschiert ist und man fürchtete, dass es möglicherweise auch syrische Angriffe auf die Türkei gibt, da sagte man im NATO-Rat, das wird dann aber nicht dazu führen, dass der NATO-Fall ausgerufen wird. Das hat man natürlich in Ankara gehört. Und genau in diese Spalte wird Präsident Putin gehen und wird sagen, seht ihr, liebe türkische Regierung, auf die Europäer könnt ihr euch nicht mehr verlassen, auf die Amerikaner nicht, aber es gibt einen Partner, der dafür sorgt, dass eben Regierungen und sind sie noch so schlimm im Amt bleiben, und das ist Präsident Putin.
Über die außenpolitische Strategie von Russland und von Wladimir Putin habe ich vor der Sendung gesprochen mit Thomas Jäger, Politikwissenschaftler an der Uni Köln.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kleiner Rückblick an dieser Stelle auf die vergangene Woche in Chile. In der Hauptstadt Santiago werden Ticketpreise für die U-Bahn erhöht. Kurz danach entstehen Massenproteste und inzwischen gibt es auch Tote. Katrin Sieker aus der Nachrichtenredaktion. Wie sieht die Situation denn heute aus in Chile?
Die Behörden selbst melden mindestens 7 Tote infolge der Proteste. Inzwischen berichtet die deutsche Presseagentur sogar von 10. Demnach sind allein 5 Leichen in einer geplünderten und ausgebrannten Kleiderfabrik in der Hauptstadt gefunden worden. Weitere in ausgebrannten Supermärkten und in einem Baumarkt. In den letzten Tagen war es ja zu Protesten gekommen, die auch öfter in Gewalt umgeschlagen waren. Mit Brandanschlägen auf Supermärkte, Tankstellen oder Haltestellen. Und es gab eben auch Plünderungen.
Und das war heute auch noch so oder hat sich was geändert?
In der Hauptstadt Santiago ist es jetzt so kurz nach 14 Uhr und größere Eskalationen sind bis jetzt nicht bekannt von heute. Das Militär patrouilliert inzwischen aber auch und bisher haben die Behörden erstmal nach dem Wochenende aufgeräumt, Barrikaden und Wrackteile beseitigt und auch Fahrbahnen freigeräumt. Die Verkehrsbetriebe haben 400 neue Busse in die Stadt gebracht, damit der Verkehr wieder ins Fließen kommt. Auch die Innenstadtlinie der U-Bahn ist wieder gefahren, aber die meisten Schulen sind aus Sicherheitsgründen geschlossen geblieben und viele Firmen haben ihren Angestellten auch gesagt, bleib mal lieber zu Hause.
Aber was ist denn jetzt der Grund dafür? Also ich meine, das kann ja nicht nur daran liegen, dass die U-Bahn-Tickets teurer geworden sind. Das wird ja nicht der einzige Grund sein, ne?
Nee. Wobei das tatsächlich ein Auslöser war. Die Verkehrsbetriebe hatten ein Ticket umgerechnet um 4 Cent erhöht. Von 1,01 Euro auf 1,05 Euro. Das mag uns hier in Deutschland auch ziemlich lächerlich vorkommen. Aber in Chile verdienen die Menschen nur ein Drittel von dem, was die Menschen hier in Deutschland verdienen. Und das im Schnitt. Sehr viele Chilenen verdienen eher so um die 400 Euro im Monat.
Und das ist für südamerikanische Verhältnisse okay wahrscheinlich?
Wenn man das mit dem Rest von Südamerika vergleicht, ist das sogar noch super. Aber in Chile leben eben 17 Millionen Menschen, von denen sehr wenige immer reicher werden und sehr viele im Vergleich schnell ärmer, unter anderem wegen der höheren Lebenshaltungskosten.
Und was man dann eben an den U-Bahn-Tickets sieht, aber auch in anderen Bereichen?
Genau, Chiles Regierung fährt einen neoliberalen Kurs und hat viel Staatseigentum privatisiert. Das heißt, wer viel Geld hat, kann zum Beispiel auf eine gute Privatschule gehen oder Uni oder kriegt auch eine gute Gesundheitsversorgung, die Masse aber nicht. Und das ist auch die Kritik der vielen friedlichen Demonstrierenden an der Regierung.
Und wie reagiert die Regierung?
Der Präsident Sebastián Piñera benutzt harte Worte. Er hat zuletzt in einer Fernsehansprache gesagt, wir befinden uns im Krieg mit einem mächtigen, unversöhnlichen Feind, der auch bereit sei, grenzenlose Gewalt einzusetzen. Das hat der Präsident gesagt. Er warf den Demonstrierenden auch Vandalismus und Plünderungen vor. Und der Innenminister hat noch gesagt, die Proteste würden von Leuten organisiert, gezielt, die Chile schaden wollten. Und deshalb greift der Staat jetzt auch hart durch. Inzwischen sind schon 1500 Menschen von der Polizei festgenommen worden.
Ist das denn jetzt alles was, was sich nur in der Hauptstadt abspielt?
Inzwischen nicht mehr. Also die Regierung hat zum Beispiel den Ausnahmezustand auf die Hälfte des Landes ausgeweitet, weil es inzwischen eben landesweit Proteste, Demonstrationen gab. Aber in Santiago gibt es das größte Sicherheitsaufgebot zum Beispiel. 1000 Soldatinnen und Soldaten sind da im Einsatz. Dort herrschte auch nachts noch eine Ausgangssperre von 19 bis 6 Uhr. Aber das alles wird die Proteste, ob jetzt friedlich oder nicht, wahrscheinlich erstmal gar nicht aufhalten können. Für morgen hat eine wichtige Arbeitergewerkschaft zum Beispiel angekündigt zu streiken. Und auch unser Auswärtiges Amt warnt inzwischen Reisende vor weiteren gewaltsamen Ausschreitungen.
Die Lage in Chile war bisher etwas ruhiger. Die Menschen gingen wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten auf die Straßen. Katrin Sieker aus unserer Nachrichtenredaktion hatte die aktuellen Infos dazu für euch. Ihr hört Deutschlandfunk Nova, das Update.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Guck mal, die haben alle schon einen. Die USA, Russland, Europa hat auch einen, wenn auch ein bisschen außerhalb in Südamerika, in Französisch-Guyana nämlich. Nur Deutschland hat noch keinen eigenen Weltraumbahnhof.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will das jetzt ändern. Er will zumindest mal prüfen lassen, ob es denn vielleicht auch bei uns einen Weltraumbahnhof geben kann. Unser Reporter Martin Grinner hat aus lauter Neugier einfach schon mal mitgeprüft heute.
5, 4, 3, 2, 1.
So hört sich der Start ins All von Cape Canaveral aus an. Und genau dieses Geräusch würde Dieter Kempf, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, gerne auch in Deutschland hören. Deswegen hat er vor ein paar Tagen von der Bundesregierung mehr Engagement in Sachen Raumfahrt gefordert und einen eigenen Raketenstartplatz in Deutschland. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier findet die Idee zumindest nicht uninteressant. Der Physiker und Wissenschaftsjournalist Michael Büker meint aber, alles Quatsch.
Ja, also das ist ein wirklich unsinniger Vorschlag. Da musste ich richtig lachen, als ich das gehört habe. Nein, es ist aus verschiedenen physikalischen und geografischen Gründen sehr unsinnig, in Deutschland einen Weltraumbahnhof einrichten zu wollen.
Grund Nummer 1: Lage, Lage, Lage. Es sind nämlich zwei Standorte in Deutschland angedacht. Einer davon an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt am Flughafen Rostock-Lage, und der andere an der Nordsee in Nordholz. Das ist mit dem Auto ungefähr eine Stunde nördlich von Bremen. Beide Orte sind aber einfach zu weit weg vom Äquator, meint Michael Büker.
Der Grund, warum die meisten Weltraumbahnhöfe in der Nähe des Äquators sind, ist, dass man, wenn man die Erde umkreisen will, eine sehr große Geschwindigkeit zur Seite aufbauen muss.
Das heißt, ins All geht's nicht einfach nur steil nach oben. Wenn man einen Orbit erreichen will, also eine stabile Umlaufbahn, dann muss man ja im Kreis um die Erde herumfliegen. Deswegen biegen Raketen kurz nach dem Start zur Seite ab.
Nämlich mit ungefähr 8 Kilometern pro Sekunde.
Also verdammt schnell. Und um so schnell zu werden, braucht man wahnsinnig viel Treibstoff. Und das macht die Rakete schwer und teuer.
Man kann aber am Äquator die Erddrehung von ungefähr einem halben Kilometer pro Sekunde sozusagen kostenlos mitnehmen. Und deswegen ist es besonders sinnvoll, Raketen am Äquator zu starten. Alles andere ist zwar theoretisch möglich, aber deutlich teurer.
Das heißt, es gibt zwar auch Raketenstartplätze, die weit im Norden liegen, zum Beispiel das Vostochny-Kosmodrom in Russland oder den Startplatz in Esrange, hoch im Norden von Schweden. Dort werden aber in erster Linie Satelliten gestartet, die auf einer polaren Umlaufbahn fliegen sollen.
Bei einem polaren Orbit umkreist ein Satellit die Erde nicht sozusagen von links nach rechts, sondern von oben nach unten. Und das ist besonders geeignet für die Erdbeobachtung, wie zum Beispiel Wettersatelliten oder andere Datensammlungen über die Erde.
Aber das ist eben deutlich teurer. Und der zweite Grund, der gegen einen Startplatz in Deutschland spricht, ist die Besiedelungsdichte. Denn mal ganz abgesehen davon, dass so ein Start schief gehen kann und die Rakete abstürzt, werfen Raketen ja Tanks und Triebwerke, die sie nicht mehr brauchen, nach dem Start ab. Und die fallen dann einfach zurück auf die Erde.
Was passiert, wenn Raketenteile doch auf besiedelte Gebiete fallen, sieht man regelmäßig in China. Das ist nicht nur zum einen gefährlich, weil Gebäude oder Menschen getroffen werden könnten, sondern auch, weil der zum Teil noch enthaltene Raketentreibstoff mitunter sehr giftig sein kann und es deswegen sinnvoll ist, sehr viel leeres Gebiet zu haben.
Wichtig ist das vor allem im Osten des Startgebietes, weil Raketen, die die Erdrotation mitnehmen wollen, ja nach Osten abbiegen müssen. Deswegen ist Cape Canaveral auch an der Ostküste von Miami, weil es dahinter aufs Meer hinausgeht. Genauso wie Kourou in Französisch-Guayana, wo die ESA ihre Starts durchführt. In Rostock oder in Nordholz könnte man aber höchstens nach Norden wegstarten, weil da ebenfalls Meer ist. Einen Einwand ließe Michael Büker allerdings noch gelten. Der BDI will explizit einen Micro-Spaceport, von dem nur Kleinsatelliten hochgeschossen werden.
Prinzipiell ist das denkbar, weil man Raketen mit sehr kleiner Ladung auch so bauen kann, dass sie auf ihrem Weg kaum Teile abwerfen müssen. Allerdings hat zum Beispiel die amerikanische private Firma SpaceX gezeigt, dass sie Dutzende, wenn nicht in Zukunft sogar hunderte Satelliten auf einmal starten kann. Und das wäre dann in jedem Fall wesentlich billiger als der Start mit einer einzigen kleinen Rakete.
Also, Herr Altmaier. Ein Weltraumbahnhof in Deutschland ist zwar theoretisch möglich, sinnvoll ist er aber laut unserem Experten nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.